Ich habe allerhand gesehen in meinen Lebenstagen, die wie Nebel sind. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Halte dich nicht zu streng an das Gesetz und sei nicht maßlos im Erwerb vom Wissen. Warum solltest du dich selbst ruinieren? Entferne dich auch nicht zu weit vom Gesetz und sei kein dümmlicher Narr, sonst stirbst du vor deiner Zeit. Es ist am besten, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten. Der Herr segne dieses Wort an uns. Amen. Ihr Lieben, das ist ein ungewohnter Ton. Also, habe ich richtig gehört? Ist das jetzt der Rat aus Gottes Wort, der da lautet? Halte dich nicht zu streng an die Gebote, sonst ruinierst du dich. Ja, das ist ein geistlicher Rat. Fast so wie in einem seelsorgerlichen Gespräch unter vier Augen. Und auch mir wurden schon manchmal solche Worte zur Ermutigung gesagt, wenn ich in einer Glaubens- oder Lebenskrise war. Ich meine damit, ich habe auf mein Leben geschaut, habe das Wort Gottes, daneben gestellt und festgestellt, irgendwie ernüchtert, wie wenig ich meinen Überzeugungen gerecht werde. Sie scheinbar verrate aus Angst oder Bequemlichkeit. Und wenn ich dann den Mut hatte, zu einem Bruder zu gehen, unter vier Augen, mit ihm zu reden, in einem Beichtgespräch, dann erlebte ich, wie mir gleichsam der Arm um die Schulter gelegt wurde, und ich hörte dann, leg mal nicht zu hohe Maßstäbe an dein eigenes Leben. Dadurch entsteht einzig und allein Lebensdruck. Und wenn du so weitermachst, wirst du dich selber ruinieren. Ja, so weit erstmal. Aber trotzdem bleibt ja die Frage, also, ja, aber Gott, was ist denn mit dem, den ich glaube und seine Gebote? Was ist denn damit? Soll ich jetzt die Gebote so halblinks liegen lassen? Also wir merken, dieser Satz, halte dich nicht zu streng an die Gebote, der steht in einer Spannung zwischen Soll und Sein. Und mitten in dieser Spannung höre ich aus unserem Bibelwort einen Trost, keine Antwort, einen Trost. Und der Trost, der klingt seltsam, unbestimmt, aber ja, ich lese uns mal vor. Der Trost heißt, wer Gott fürchtet, wird sich in jedem Fall richtig verhalten. Und dieser Satz beschreibt die Aufgabe, meine, die die Predigt jetzt hat. Ich sag's mal ein bisschen poetisch. Ich soll etwas offenbaren, ohne das Geheimnis zu lüften. Versteht ihr das? Nee, ne? Ungefähr so. Etwas offenbaren, ohne das Geheimnis zu lüften, das wäre so wie, wenn ich vor jungen Leuten als dreifacher Vater über Kinder und Kinderkriegen und Kindererziehung, wie man das macht, redet und dann offenbare ich was, das sage ich ja, so ist das und das und das und das wichtig und so weiter. Aber das Geheimnis lüftet sich für die Zuhörer erst, wenn sie selber Kinder haben. Dann verstehen sie, was das wirklich bedeutet. Und so ähnlich ist das hier. Und deshalb, weil hier steht, wenn du Gott fürchtest, wirst du dich in diesem Ganzen richtig verhalten, will ich mal über Gottes Furcht reden. Was ist denn das? Also Gottesfurcht, Gott, der große, ewige, unvorstellbare, der soll die Atome geschaffen haben, den ganzen Kosmos, also Gott. Und was ist jetzt so die angemessene, richtige Haltung Gott gegenüber? Und da hat jeder irgendwelche Vorstellungen, wer Gott ist und was richtig und falsch wäre. Ich auch. Und damit ich aber nicht meinen eigenen Vorstellungen auf den Leim gehe, habe ich mal in die Bibel geschaut, in die hebräische Bibel, in den Urtext, was Gottesfurcht übersetzt ins Deutsche richtig heißt. Gottesfurcht heißt im Hebräischen, Gott im Glück und Unglück in allem am Werke sehen. Gott in allem am Werke sehen. Also, Gott ist in allem am Werke. In den Menschen, an den Menschen und Moneten, Missständen und Maßstäben, Mond und Molekül, Macht und Missbrauch, überall. Und das Sehen und Glauben, Gott ist am Werke, das ist Gottesfurcht. Gar nicht so einfach. Also Gott ist auch mit mir am Werke. Und das wird besonders für das Verstehen schwer, wenn etwas geschieht, was nicht in mein Denken passt. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Solange das irgendwie nach meinen Vorstellungen läuft, dann ja, 2014 hatte ich einen schweren Unfall. Bin mit dem Fahrrad auf dem Fahrradweg gefahren, da kommt aus einer Seitenstraße ein Auto, der Autofahrer war betrunken, der rammt mich, ich stürze auf die Straße, Jochbein gebrochen, Kiefer gebrochen, Nasenbein gebrochen. War jetzt der Gott dabei? Oder? Und darüber nachzudenken, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg. Denn es gibt, was die Gottesfurcht betrifft, gibt es eben keine detaillierten Vorschriften, mach das, mach das, mach das, sondern es gibt für uns, was die Gottesfurcht betrifft, nur diese seltsame, wirklich seltsame und wunderbare Freiheit, die mir gesagt wird, Gott ist mit dir am Werk und du sollst alleine deinen Weg finden und du sollst tapfer gehen. Es gibt dazu Wegweiser, also das Gesetz, die Gebote Gottes. Und jetzt wird gesagt, aber denk dran, halte dich nicht zu streng an das Gesetz und entferne dich aber auch nicht zu weit davon. Was mag das heißen? Vielleicht könnte das heißen, mach vielleicht das Recht, aber nicht die vollkommene Gerechtigkeit zu deiner Sache. Also vor Gott ist Unrecht nicht zu rechtfertigen. Auch das Unrecht nicht, was geschehen ist, damit man sozusagen Gerechtigkeit schafft. Hier wird vielleicht sowas wie gesagt, der Zweck heiligt nicht die Mittel. Du kannst nicht mit allen Mitteln Gerechtigkeit durchsetzen oder Genugtuung schaffen. Und dahinter steht auch der Gedanke, mach dir mal klar, wir alle leben in einer wirklich unübersichtlichen Welt. Sehr unübersichtlich. Und die Sache mit der Gerechtigkeit, das kann letztlich dadurch nur Gottes Sache sein. Und wir befehlen ihm an, was wir als ungerecht empfinden und nicht ins Reine bringen können. Da gibt's viel. Aber man kann es nicht mit Gewalt ändern. Es wird hier sowas gesagt, geh nicht mit dem Kopf durch die Wand. Und vielleicht ist es auch wichtig dabei zu bedenken, so besonnen, es ist ja nur mein Blick, den ich auf die Lage habe. Der andere und die Menschen vielleicht in anderen Ländern haben einen ganz anderen Blick, die haben eine ganz andere Vorstellung von Gerechtigkeit. Und es bleibt Gottes Sache, das zu bewirken. Und alles andere bringt Unheil. Wir sehen das in der großen Politik, wenn die Diktaturen versucht haben, das Paradies auf Erden zu schaffen, am Ende war Riesenchaos. Und wir sehen es auch im Kleinen. Und vielleicht ist es ein gutes Gebet, was aus diesen Gedanken entsteht, dass man darum weiß und sagt, Gott, ich befehle dir an, was ich eigentlich nicht ändern kann. Ich befehle dir an, was mich so sehr schmerzt. Das finde ich ein gutes Gebet. Und ich finde es aber eben nicht ganz einfach. Es ist mir ein bisschen zu groß so für meine Denke, für mein Herz nicht unbedingt, aber für meine Denke, dass Gott für mich nicht sowas wie ein Arbeitgeber ist, der ganz klare Anweisungen hat, sondern dass Gott sozusagen einfach nur mitgeht. Er geht meine dunklen und hellen Wege einfach nur mit. Und so will er mir begegnen. Steht hier. Und das muss ich auch erstmal fassen. Und ich versuche das zu verstehen, dass Gott eben mich nicht dirigiert, sondern einfach nur mitgeht, dabei ist, mit mir am Werke. Ich versuche das mal zu verstehen, wenn ich auf Jesus schaue. Wie war denn das bei Jesus? Und da sehe ich, Jesus hatte wirklich sehr ernste Probleme. Und zwar mit den Menschen, die sich sehr streng, zu streng an das Gesetz hielten. Die Pharisäer. Die Pharisäer haben ihn kritisiert und er hat sie kritisiert. Es gibt dafür eine ganze Reihe Beispiele. Ich denke nur mal an das Beispiel vom Sabbatgebot. Das war schon ein Hauptstreitpunkt. Und Jesus hat ja das Sabbatgebot an sich treu gehalten. Aber Jesus hielt sich nicht so streng an das Sabbatgebot, dass er an diesem Tag niemand helfen oder heilen durfte. Das hat er nicht gemacht. So streng hat er sich nicht dran gehalten. Das hat ihm ziemlichen Ärger eingebracht. Und da hat sein Kommentar hieß dann dazu nur, Leute, der Mensch ist doch nicht fürs Gesetz, sondern das Gesetz für den Menschen gemacht. Und das brachte ihn schließlich das Kreuz. Und dann wird von Jesus auch berichtet, dass er denen, die sich zu weit vom Gesetz entfernt hatten, die Außenseiter im Neuen Testament, die Zöllner, die Prostituierten, die Randsiedler, denen ist er nachgegangen. Und dadurch, dass er ihnen nachgegangen ist, rückte er sie wieder in die Nähe der Gebote Gottes, allein durch seine Gegenwart, denn er ist ja zu ihnen gegangen. Und als er zu ihnen gegangen ist, stellt er bei ihnen keine moralischen Forderungen auf, du musst das. Nö, gar nichts. Sondern er hat sie einfach nur besucht und ist ihnen nachgegangen. Das ist bedenkenswert. Wir würden heute modern dazu sagen, ich würde für mich dazu sagen, das war sowas wie nachgehende Seelsorge. Also soweit erstmal der Blick auf Jesus. Und jetzt mal zum nächsten Punkt. Warum ist Gottesfurcht, also Gott in allen am Werke sehen, so mühsam? Warum ist denn das so mühsam? Weil Gott unzuverlässig ist. Auch dieser Satz ist ein ungewohnter Ton. Wer unter uns sich darauf verlässt, dass Gott so handelt, wie er meint, es aus Gottes Wort gesehen und gelesen zu haben, der wird enttäuscht. So jedenfalls lese ich das in unserem Predigtwort. Das klappt nicht. Ich lese hier, das sagt so einer, der lange mit Gott gegangen ist, ich habe allerhand gesehen in meinen Lebenstagen, die wie Nebel weg sind. Das ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und das ist ein Gottloser, der lebt lange fröhlich in seiner Bosheit. Also, wir sagen, es ist kein Verlass auf die Vorstellung, der Gute wird von dem da belohnt und der Böse wird von dem da bestraft. Nee. So, da sind wir also mittendrin. Wie denn dann? Wir sehen in unserer Welt, in der Vergangenheit, in unserer Gegenwart, wie die schreienden Ungerechtigkeiten viele Wunden schlagen in den Völkern, in den Menschen, in dem Einzelnen. Und wir sehen das. Da kann ein Guter nichts bewirken und ein Böser bewirkt sehr viel. Und die Frage ist, wie soll man das mit seinem Glauben an Gott verbinden? Weil Glauben heißt ja auch Vertrauen. Worauf setze ich jetzt mein Vertrauen? Also die Schlussfolgerung heißt jetzt erstmal nicht, dass man sagen würde, na ja, dann macht ja Glauben gar keinen Sinn, dann arbeite ich mich an den Geboten ab und versuche nach Gottes Willen zu leben und dann hat es sowieso keinen Sinn. Das wäre wahrscheinlich das Pferd von der falschen Seite aufgezäumt. Hier wird gesagt, dass alles zu verstehen, dass eben Gott nicht in unsere Vorstellung passt, das manchmal ziemlich kompliziert ist, heißt, wird hier so gesagt, Gottesfurcht. Also einfach stehen bleiben, dieser Herausforderung im Glauben standhalten, die so für das Verstehen viel zu komplex ist, dass es nicht nach unserer Vorstellung geht, die so schwer ist. Gottesfurcht, trotzdem Gott in allem am Werke sehen. So wird es hier gesagt, in allem dann, wer Gott fürchtet, wird sich in allem richtig verhalten. Und wie ist das nun mit Gott? Es passiert ja Gutes, nicht so Gutes, Schlimmes. Ich möchte ja auch gerne gut leben. Wie ist denn das mit uns, unseren Kindern, unserer Familie? Würfelt jetzt Gott unser Schicksal aus? Also ist es jetzt Zufall, dass es dir und mir gut geht oder schlecht geht, dass man arm ist oder krank oder reich oder gesund? Also, oder dass man vielleicht lange lebt oder nur kurz lebt? Und das sagt dieses Wort, so, das ist so ganz trocken und nüchtern. Ja, das ist Zufall. Das sind wir nicht gewöhnt, sowas zu hören. Ja, sagt dieses Wort, das ist Zufall. Und ich habe nochmal in die hebräische Bibel geguckt. Das Wort für Zufall in der hebräischen Bibel im Alten Testament heißt im Ursprung Begegnung. Das ist das Wort für das deutsche Zufall. Also, das bedeutet sozusagen, Gott begegnet dir und lässt dir etwas zufallen. In dem Sinne ist es Zufall. Aber ganz anders, als wir das verstehen. Dir fällt etwas zu, aber eben nicht nach dem Würfelprinzip. Und jetzt kommt's. Wie denn dann? Wie macht denn Gott das? Und jetzt kommt wieder diese nüchterne Vorstellung, das bleibt sein Geheimnis. Das zu akzeptieren, das bleibt sein Geheimnis. Aber du bist mittendrin in diesem Geheimnis, Gott. Und es kommt allein nicht darauf an, dass du alles verstehst, sondern es kommt allein auf diesen Zufall an, auf diese Begegnung mit Gott. Das bedeutet nämlich, ganz nüchtern betrachtet, hier wird gesagt, du kannst deinem Leben keine Sicherheiten geben. Du kannst nichts für dich tun, was Gott dich nicht tun lässt. Du kannst nichts tun, was nicht Gott gewollt ist. Es gibt auch nichts unter der Sonne, was außerhalb von Gottes Herrschaftsbereich passiert. Also verlass dich auch auf nichts anderes außer auf ihn. Und dazu bist du geschaffen. Und das sollst du. Ich finde das nicht ganz einfach. Ich hätte mir das einfacher gewünscht. Aber ich lese hier, der Mensch soll wissen, dass Gott seine einzige Sicherheit ist und sonst nichts auf dieser Welt. Und jetzt steht am Ende unseres Predigtextes was von zwei Händen. Da steht, es ist gut, wenn du das eine in der Hand hältst und auch jenes nicht aus der anderen Hand lässt. Was bedeutet denn das? Instant-Kaffee und Apfelsaft können uns das vielleicht erklären. Die habe ich mitgebracht. Dass das hier so rauscht und raschelt, das liegt dran, wenn ich mich bewege. Also, du sollst das eine in der Hand halten und das andere auch nicht aus der anderen Hand lassen. Ich glaube nicht, da müsste man noch mehr Belege in der Schrift dafür finden, dass hier sozusagen der goldene Mittelweg gemeint ist. Mach dort mit und wenn es Probleme gibt, kannst du auch dort mitmachen. Versuch irgendwie dich durchzuwursteln im Leben. So scheint das nicht gemeint zu sein, sondern eher mit den Händen. Die eine Hand das dankbare Empfangen und die andere Hand das aktive Geben. Und das erkläre ich mal an dem Instant-Kaffee. Also, ich kriege eine Tasse heißen Kaffee in einer Minute. Wasser heiß machen, Löffel, ein Löffel rein, heißes Wasser dazu, Kaffee fertig und dann trinke ich meinen Kaffee. Und ich weiß nichts von diesem Kaffee. Ich weiß zwar irgendwas, aber ich bin den Weg des Kaffees nie mitgegangen. Pflanzen, reifen, begießen, ernten, rösten, verkaufen, handeln, Transport, Umwandlung der Bohnen, meint die Arbeit vieler Menschen ein langer Zeitraum, für mich eine Minute. Und so ist das mit ganz vielen Dingen im Leben. Ich empfange etwas und lebe davon und habe dafür nichts getan. Und das soll ich halten. Und dafür soll ich dankbar das annehmen. Ohne darüber rumzumägeln oder das hätte ich nicht verdient und so weiter. Also, du sollst das eine in der Hand halten. Das, was du einfach so geschenkt bist, kriegst. Und da halte ich meine Tasse Kaffee in der Hand. Dieser Apfelsaft hier, 5 Liter, der stammt von meinen Bäumen. Als ich 1988 in meine erste Vorstelle kam, ins Dorf, da habe ich mit der jungen Gemeinde, mit den Kindern, mit den Freunden, mit dem Hauskreis, wir haben immer Bäume gepflanzt, jedes Frühjahr, jeden Herbst, 50, 100, 200. Und dann gab es ein paar Jahre, da haben wir auch Apfelbäume gepflanzt. So alte Sorten, und das hat mir so eine Freude gemacht. Alte Apfelbaumsorten, das sind in die Baumschule gefahren, nach Dresden, und haben mir die geguckt, was es da so gibt. Und dann haben wir, ich denke mal, das waren so über 300 Apfelbäume. Und dann habe ich mich um die Apfelbäume gesorgt. Die waren so klein, dann war es manche Jahre sehr trocken, die waren am Berg, da bin ich mit der Schubkarre hochgefahren, mit Eimern, und meine Frau hat gesagt, oh, nee. Hab die Bäume, und dann sind die nicht richtig angewachsen, nie weiter erzählen, aber ich habe wirklich auch für meine Bäume gebetet, habe die gesegnet und habe gesagt, ja, die Bäume, dass die anwachsen, und dann habe ich gewartet und so weiter. Und erst viele Jahre später gab es die erste Ernte. Und jedes Jahr bringt mir jetzt der Großtrebnitzer Pfarrer 2 solche Butten und sagt, Michael, dein Apfelsaft, super. Und dann nehme ich die, trinke und halte so ein Glas Apfelsaft in der Hand. Und hier habe ich eine Tasse Kaffee. Und das ist ein Riesenunterschied. Von der Tasse Kaffee weiß ich gar nichts. Aber wenn ich meinen Apfelsaft trinke, da fühle ich was. Da fühle ich sowas wie Stolz oder Dankbarkeit oder Freude. Und wenn ich das trinke so, dann sehe ich vor mir meine Bäume, die inzwischen ja große Bäume sind. Und dann empfinde ich etwas, was ich mir nicht, das kann ich nicht machen. Das, entweder ich hab's oder ich hab's nicht. Ich empfinde sowas wie Sinn. Und sag mir, das hatte damals einen Sinn. Ich konnte durch meine Arbeit etwas geben. Und dann bin ich zwar dankbar für den Kaffee, aber irgendwie noch viel mehr dankbarer für den Apfelsaft. Und beides, den Kaffee und den Apfelsaft, hat ja Gott irgendwie geheimnisvoll werden lassen. Bei dem Kaffee merke ich davon nichts so sehr. Aber bei dem Apfelsaft, da spüre ich das, dass da, ich habe das ja miterlebt. Und da werde ich irgendwie ehrfürchtig und dankbar. Und bei dem Apfelsaft erahne ich etwas, ich kann es gar nicht mit Worten fassen, aber im Herzen. Ich erahne etwas davon, was Gottesfurcht ist. Ich erahne etwas, was das bedeutet, dass Gott in allem und mit allem und auch durch mich irgendwie am Werke ist. Und dass es ein großes, wunderbares und schönes Geheimnis ist, die Sache mit Gott und mir und der Welt. In meinem Weg, in meiner Arbeit und im Dunklen und im Hellen und im Apfelsaft. Amen. So, ihr Lieben. Wenn jetzt jemand unter euch so fühlt wie, was wollte uns jetzt der Pfarrer eigentlich sagen? Ist das so? Ist da so ein Gefühl da? Nee? Dann ist das gut. Also, dass man das aushalten muss, dass Gott mir nie irgendwas sagt, mach das, mach das, mach das, und dann ist gut. Sondern, dass Gott einfach da ist, in allen Unwägbarkeiten. Und das finde ich besonders am Glauben. Steht ihr das? Ich bin nicht Gottes sozusagen Pampel, der irgendwas machen muss, sondern ich bin irgendwie in seiner Begleitung und er lässt mich gehen und macht mir Mut. Sagt, mach das. Das finde ich schön. Also, ich finde das schön, dass Gott mit mir und euch unterwegs ist. Klingt ein bisschen banal erst, aber das muss man erst mal fassen. Gott ist mit uns unterwegs. Amen.